Herzlich willkommen zur spannenden Geschichte, die wir weiter anschauen wollen, von einem Mann, der sich vielleicht manchmal alleine vorkam. 450 Jahre vor Christus, der aber eine Not sah. Und Gott hat sein Herz berührt, da ins Gebet ging, der ein Anliegen hatte. Und das hat ihn bewegt, sogar zu fasten. Das Fasten war ein Ausdruck von seiner Ernsthaftigkeit. Das ist mir so ein Anliegen, das ist mir so eine Not, dass er gar nicht mehr essen wollte. Wir wissen, das war Nehemia. Und wir sind jetzt in der 5. Folge, Kapitel 10 von Nehemia, wie Gott diesen Mann benutzte und dann eine Bewegung startete. Nicht nur ihn, es waren auch Esra und Zerubabel, einfach Menschen, die mit dem Herrn verbunden waren, die eine Beziehung mit Gott, ihrem Schöpfer hatten, die sich auch zurückbesannen an den Bund, den Gott mit dem Volk Israel machte. Und sie haben Gott immer wieder sein Versprechen auch vorgehalten. Du Herr, hast doch gesagt. Sie wussten auch von dem Gericht, das Gott angekündigt hatte. Und jetzt waren sie so an die 70 Jahre in Babylon. Die Perser haben das Reich übernommen. Kyros war dort der Herrscher und Gott hat seinen Geist erweckt. Ganz schön zu sehen, wie eben Gott auch Herzen der Könige lenkt. Und Kyros war dem Volk der Juden wohlgesinnt, weil Gott es so wollte. Er hatte schon vorausgesagt. Jeremia hatte schon gesagt, 70 Jahre werdet ihr in der Gefangenschaft sein. Diese Zeit, der Gott bestimmt hatte, damit sein Volk in das Gericht geht, weil sie Gottes Anweisungen nicht mehr befolgt haben. Sie hätten es eigentlich wissen müssen. Und weil Gott gerecht ist, hat er so handeln müssen. Und so befreit Gott sein Volk wieder einmal, weil Gott sich an seinen Bund hält. Und wir sehen, wenn Gott ein Versprechen macht, dann hält er sich daran. Egal, was der Mensch tut. Wenigstens in diesem Bund, das war ein einseitiger Bund. Gott hat versprochen, ich werde das tun, egal was du tust. Natürlich gab es auch Konsequenzen für sein Volk. Aber trotzdem hat er sich immer wieder in Gnade, hat er sich ihnen zugewandt. Und das tut er mit uns genauso. Das sehen wir in Christus ganz eindeutig. Und das ist so meine Frage, wenn ich an Nehemia denke, kann eine einzelne Person einen Unterschied machen? Was denkt ihr wohl? Ich weiß, es ist eine rhetorische Frage. Ja, sicher. Eine einzelne Person kann einen Unterschied machen. Eine einzelne Person, die eine Sicht hat und dem folgt und überzeugt ist und begeistert ist davon. Diese Person, die prägt. Die steckt an. Die hat eine Wirkung. Oftmals kommen dann andere kommen mit und dann entsteht eine Bewegung. Das kann zum Bösen dienen, leider auch, ja, aber auch zum Guten. Und so hat Gott uns auch als einzelne Menschen in diese Welt gesetzt. Aber wir sind nicht allein. Aber auch eine einzelne Person kann einen Unterschied bewirken. Wir sind oft manchmal so hilflos und denken, ich bin so allein hier. Vielleicht in der Schule oder in meinem Job, wo ich bin so allein. Das hat Elia auch gedacht. Er ist doch geflohen und in die Wüste und wollte sterben. Und Gott sagt, Elia, du bist nicht allein. Es sind noch 7000 Menschen, die ihre Knie nicht vor diesem Götzen gebeugt haben. Wir sind nicht allein. Viele Tausende, Millionen von Christen weltweit in verfolgten Ländern, die mit uns sind, die heute auch Gott anbeten, die Jesus hochhalten, der Name, der über alle Namen ist. Und so lesen wir in der Bibel immer wieder von einzelnen Personen, die Gott gebrauchte, um etwas zu bewirken. Das ist sehr ermutigend und soll uns heute auch wieder neu ermutigen. Manchmal auch in kleinen Schritten, einfach da zu sein mit unserem Herrn. Ihn wirken zu lassen, sein Geist, der in uns lebt, einfach für ihn da zu sein, treu zu sein. Er bewirkt etwas in unserem Leben. Das waren in der Bibel keine Helden, Menschen wie du und ich. Aber sie haben auf Gott vertraut. Sie ließen sich von Gott gebrauchen. Und da ist mir ein Satz wichtig in diesem Zusammenhang. Ich weiß gar nicht, wer das zitiert hat, aber das ist sehr biblisch. Ich bin nur einer. Ja, das stimmt. Aber ich bin einer. Ich bin nicht nichts, ja. Ich kann nicht alles tun. Ja, das stimmt. Aber ich kann etwas tun. Was ich tun sollte, kann ich tun. Und durch die Gnade Gottes werde ich es tun. Das ist ein schöner Satz. Ein demütiger Satz. Ein bescheidener Satz. Aber ein überzeugter Satz. Ich kann es tun. Durch Gottes Gnade will ich es tun. Er merkt, er ist von Gott abhängig. Aber er ist einer. Und Gott kann uns gebrauchen. Der Soziologe, das sind ja Menschen, die das Verhalten der Menschen oder einer Gesellschaft untersuchen. Professor Robert Bella, er sagt, dass die Qualität einer Kultur verändert werden kann, wenn nur wie viel Prozente von den Leuten das ausführen. Wie viel denkt ihr? Müssen es die Hälfte sein oder reichen? Reichen ein Viertel? 2%. Haben sie herausgefunden. Ich weiß nicht genau wie, aber auf diesen Schluss sind sie gekommen. Ja, lassen wir mal da einfach mal so gestellt. Ja. Wenn 2% von einer Gesellschaft eine neue Vision haben und danach leben, eben überzeugt sind und danach leben, kann eine Gesellschaft verändern. Denken wir nur an Greta Thunberg. Was hat die bewegt? Egal, jetzt, ob wir einverstanden sind oder nicht. Da ist eine ganze Bewegung entstanden. Durch eine Person. Das viel bessere Beispiel, Jesus Christus. Eine einzelne Person. Klar können wir sagen, ja klar ist Gott, Gottes Sohn, der in die Welt kam. Aber er hatte keine große Ausbildung. Er hat nie ein Buch geschrieben. Er hat kein Militär angeführt, kein Gebäude erbaut, kleine Hütten vielleicht oder so. Er war nicht politisch tätig. Trotzdem hat er als einzelne Person eine Bewegung gestartet, die größte Bewegung in der gesamten Geschichte, dass heute Millionen von Menschen ihm nachfolgen, bis heute, 2000 Jahre später. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt, das Licht der Welt. Ich habe euch hier als Salz in diese Welt gesetzt und Salz schützt vor dem Zerfall. Wir sehen den Trend zum Zerfall, wenn wir so um uns herum blicken. Was erkennen wir? Wie die Gesellschaft zum Teil am Zerfallen ist. Moralischer Tiefgang, soziale Ungerechtigkeit, manchmal Rassendiskrimination, Armut, Korruption, sexuelle Zügellosigkeit. Man könnte vieles aufzählen. Die Gesellschaft, die zerfällt. Und Gott hat uns als Salz in diese Welt gesetzt, um den Zerfall aufzuheben. Können wir überhaupt etwas tun? Wir sind doch so allein, so klein. 2%. Wenn diese Christen zusammenhalten, wenn diese Christen überzeugt sind, dann sind sie ein Zeugnis und prägen die Gesellschaft. Lasst uns ermutigt sein davon. Wir wollen auch für die Politiker beten, dass sie Weisheit bekommen. Wir sind beauftragt von Gott für unsere Obrigkeit, die Regierung, zu beten, dass sie gute Gesetze ins Leben rufen und uns auch durchsetzen in unserem Land. Wir wissen, Gesetze können Menschen nicht wirklich verbessern, aber sie können das Böse eindämmen. Da habe ich ein Beispiel von dem Gesetz, das die monogame Ehe vorschreibt. Da hat 1934 ein Anthropologe, J.D. Unwin, ein Buch mit dem Titel Sex und Kultur herausgegeben. Es ist ganz spannend, was er herausgefunden hat. Er hat nämlich 100 verschiedene Gesellschaften oder Kulturen untersucht und hat dabei festgestellt, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen Zivilisation und sexueller Beherrschung. Die kulturelle Kraft, damit meint er Kunst, Wissenschaft, alles, was eine Kultur an Entwicklung hervorbringen kann, Architektur, Technologie und so weiter, erhöht sich, wenn die sexuelle Kraft beherrscht wird. Also wenn sie in der Ehe ausgelebt wird, wenn Ordnung da ist und nicht einfach eine Zügellosigkeit herrscht. Er sieht da einen Zusammenhang und sagt nicht schon Hosea, dass der Alkohol und die Prostitution sein Volk um den Verstand brachte. In Papua-Neuguinea haben wir gesehen, viel Geld auf einmal zerstört ein Volk. Da gehen die Männer in Alkohol, Trinken und Prostitution und es zerstört eine Gesellschaft. Also Gesetze können auch eben ein Volk in gute Bahnen lenken. Aber es ist nicht die Erlösung, wir wissen es. Aber da wollen wir für die Regierung beten. Auch hier in diesem Text, da geht es um ein sich zurückbesinnen auf Gottes Weisungen, auf Gottes Gesetze, das dem Volk helfen soll. Also, eine Person kann was bewirken, so wie jetzt bei Nehemia. Und Gott sucht einzelne Menschen. Ich bin nur einer. Die eben in die Bresche treten. Die sich nicht selber hervortun, aber die einfach anpacken wollen, die Not sehen. Und da müssen wir zuerst mal die Augen öffnen und die Not überhaupt erkennen. Erkennen wir Not, Bedürfnisse in unserer Umgebung, in unserer Familie, dort, wo wir sind. Und einzelne Menschen kann Gott gebrauchen. Charles Wesley zum Beispiel, er wurde durch seine Haushalt oder durch die Haushaltshilfe zum Glauben geführt. Charles Wesley, den wir kennen als einen Erweckungsprediger, der viel bewegt hat, doch eine ganz einfache Person in unseren Augen wurde zum Glauben geführt. Oder Billy Graham als junger Evangelist, er wurde als Aushilfsprediger gerufen zu einer Schule, um dort das Evangelium oder Religionsunterricht zu halten. Die Leitung von der Schule, die wollte ihn eigentlich nicht, aber sie nahmen ihn doch. Es ging auch nicht so gut mit seinem Vortrag, aber eine Person hat sich tatsächlich bekehrt als Student, der heißt Warren Willsby. Und dieser wurde dann ein gewaltiger Auslegungsprediger bei der Moody Church. Ja, Gott kann aus wenigem viel machen. Benutzt eine Person, benutzt auch Umstände, er benutzt manchmal Gericht, er benutzt eben Personen, um eine Erneuerung zu starten, hervorzurufen. Und das merken wir in der Bibel, im Alten Testament, Gott beruft immer die richtige Person zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Das tut Gott immer wieder. Und so haben wir es auch immer wieder nötig in unserem persönlichen Leben, immer wieder auch erweckt zu werden. Hier bei Nehemia, eben 450 Jahre vor Christus, da geht man wieder zurück zu den Gesetzen, weil man merkt, dass sie gut sind. Sie sind zum Wohl der Menschen. So entsteht eine kollektive Wende zur Tora. Das ist eben die fünf Bücher Mose. Und die Tora wird eigentlich übersetzt mit Weisung Gottes. Nicht nur eben Gesetze, so wie wir vielleicht Gesetze kennen, Paragraph so und so, sondern das ist die Weisung Gottes. Eine Weisung, so Leitplanken, gute Richtlinien, die zum Wohl sind für die Beziehung mit Gott, aber auch untereinander. Und da entsteht eine geistliche Erneuerung im Volk. Hier wurde es ausgelöst durch eine Notlage. Wir wissen eben die Gefangenschaft, Gericht, das über das Volk Gottes gekommen ist. Kann Gott das auch in unserem Leben zulassen? Entsteht Reue. Bei Nehemia zuerst. Er tut Buße, stellvertretend, für sich persönlich, aber auch für das Volk. Dann beim Volk. Es entsteht eben diese Bewegung. Nachdem sie eben die Gesetze verstanden, das ganze Volk betet, tut Buße und fastet. Und da kommen wir zum ersten Vers von Nehemia Kapitel 10, die Fortsetzung, wie es weitergeht, Nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt haben, schlossen wir eine Vereinbarung, einen Bund und hielten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und Priester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. Also es zeigt, dass das Volk, auch die Leiter vom Volk, es war ihnen ernst. Es war nicht nur ein Lippenbekenntnis, ja, wir tun es und dann vergessen wir es gleich wieder, sondern es war ihnen ernst. Und dann Vers 2 bis 29, wenn ihr das durchlest, da kommen ganz viele Namen, an die 100 werden aufgezählt, die den Bund unterzeichnen, Vers 2 bis 29. Dann Statthalter, Priester, Leviten, sogar das ganze Volk. Also da war ein Dokument schriftlich aufgeschrieben und die haben es unterschrieben. Wenn wir was unterschreiben, ein Dokument, was meinen wir damit? Und lies, ist es rechtsgültig und liest auch das Kleingedruckte, bevor du unterschreibst. Wir wissen, ja, das ist rechtsgültig. Ja, da binde ich mich. Das Volk hat gemerkt, doch, wir wollen diese Ordnungen Gottes halten. Wir sind davon abgekommen, aber es hilft uns. Und sie haben uns unterschrieben. Da war ihr Herz schon dabei. Sie haben Ernsthaftigkeit da auch gezeigt. Die Verantwortlichen gingen voran und das ist sehr wichtig. Sie waren Vorbild und das Volk ist ihnen gefolgt. Mit einem Eid und einem Schwur sogar, um diese Richtlinien und Gesetze Gottes zu befolgen. Da waren eingeschlossen Ehegesetze, wenn ihr ab Vers 30 lest. Es ging um Ehegesetze, es ging um den Sabbat, Festgesetze, der Tempeldienst, alles so alttestamentliche Gebote, die Gott dem Volk Israel gab. Es ging um die Erstlingsfrucht, es ging um den Zehnten für den Tempeldienst. Und das Ziel vom Ganzen war, die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Dass wieder Ordnung einkehrt im Volk Gottes. Das Fundament für einen Bund ist aber Gott, der einen Bund mit seinem Volk macht. Wir sehen hier, ja, das Volk, es war bestrebt, es wollte etwas tun, aber das Fundament dafür war von Gott gelegt. Nicht der Mensch hat sich entschieden, Gott zu suchen, sondern Gott hat sich entschieden, den Mensch zu suchen. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Es geht von Gott aus. Gott streckt seine Hand aus und macht zuerst einen Bund. Das finde ich wichtig zu erkennen. Das ist die Grundlage für einen Bund. Gott, der einen Bund mit seinem Volk macht. Und das wollen wir etwas genauer anschauen. Gott hat einen Bund nämlich mit Israel gemacht, schon viele Jahre vorher. Einen Bund mit Abraham. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 15 in Haran. Und dieser Bund schloss drei Dinge ein. Ich will dir Land geben. Ich will aus dir eine Nation machen, ein großes Volk machen. Und aus dir soll der Retter kommen. Drei Dinge. Der Bund, den Gott mit Abraham viele hundert Jahre vor Mose, vor ja, Israel, vor Jesus gemacht hat. Und dieser Bund war ohne Konditionen. Und das ist jetzt wichtig. Normalerweise, wenn man einen Bund macht, du hältst dich an das, ich halte mich an das. Ja. Und wir machen einen Bund. Und wer den Bund bricht, der wird schuldig. Und dann ist der Bund gebrochen. Hier ist es anders. Das ist ein einseitiger Bund. Gott macht einen Bund. Er verlangt von Abraham nichts. Ja, außer Vertrauen, ja. Aber Abraham, du musst überhaupt nichts tun. Ich werde das tun. Und als Zeichen von diesem Bund gab es so eine Zeremonie oder ein Ritual, wie man das nennen möchte. Da haben sie Tiere genommen, Opfertiere, in die Hälfte aufgeschnitten und eine Hälfte auf die eine Seite vom Graben gelegt, die andere auf die andere Seite. Und normalerweise war es so, dass beide Parteien von Bund durch diesen Graben geschritten sind. Im Blut sozusagen. Und so haben sie verpflichtet, wenn einer der Bund bricht, wird das auch mit uns passieren, was eben mit den Tieren passiert ist. Aber ihr könnt es nachlesen, hier war es anders. Abraham ging nicht durch diesen Graben. Er fiel in einen tiefen Schlaf. Und da steht, dass ein Feuer oder so durch diesen Graben ging, als Zeichen, Gott geht durch diesen Graben. Gott verpflichtet sich, diesen Bund zu halten. Und das ist die Grundlage von dem Bund, den Gott mit dem Volk Israel macht. Sie kommen in das Land, aber erst 400 mehr Jahre später. Aus ihnen wird ein großes Volk und aus ihnen kommt der Retter. Jesus bestätigt das. Das Heil, die Rettung kommt von den Juden. Das hat Gott schon viele Jahre vorher verheißen. Die Rettung für die Menschen. Und da kommt dann eine ganz komische Geschichte in 1. Mose Kapitel 22. Der Nachkomme, der eben verheißen wurde, durch den Bund zugesagt wurde, verlangt Gott jetzt, dass er geopfert werden soll. Wie krass oder wie schlimm kann doch Gott doch nicht sein, oder? Aber wichtig zu erkennen, dass es ein Schatten ist auf jemand anderes. Es war nicht der Plan Gottes, dass Isaak umkommt. Aber jetzt soll Abraham eben seinen Sohn nehmen, das Holz soll er tragen. Sie sollen auf die Höhe gehen, das war in der Gegend von Moria. Und dort soll der Sohn geopfert werden. Es ist interessant, dass in Hebräer steht, Abraham erglaubte, dass Gott ihn auch von den Toten erretten könnte. Das galt aber nicht für diesen Sohn, sondern für Jesus, der eben von den Toten dann auferweckt wurde. Und kurz bevor das eben geschieht, sagt Gott, stopp, ich habe ein anderes Opfer bereitet. Und da war dieses Lamm oder dieser Widder, den eben Abraham dann nutzen konnte. Das ist das ein Bild, ein Zeichen, ein Hinweis, das Lamm Gottes, das eben Johannes eben auf Jesus hinweist, dass der Welt Sünde trägt. Auch viele Jahre später, 2000 Jahre später auf dem Berg Moria wieder, Jerusalem, wo der Tempel ist, wo die Israeliten Gott geopfert haben, angebetet haben, stirbt das eine Opferlamm Jesus. Passafest jedes Jahr und jetzt an dem letzten Passa gibt Jesus sein Leben zur Erlösung, zur Versöhnung für jeden Menschen. Und deshalb feiern wir auch Abendmahl immer wieder im Andenken an dieses Opfer. Das ist der Bund Gottes mit uns, ein einseitiger Bund. Ich werde dich retten. Und dann kommt eben dieser neue Bund, von dem Jeremia, der Prophet, redet. Da geht's auch um einen Bund, aber hier prophezeit er einen neuen Bund, der dann entstehen wird. Jeremia Kapitel 31, Vers 31 bis 33. Er sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte zur Zeit, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägyptenland führte, mein Bund, den sie gebrochen haben. Das ist eben der Bund mit dem Gesetz, mit den Richtlinien. Das Volk Israel hat es gebrochen. Ob ich gleich ihr Herr war, lesen wir weiter, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Sein Gesetz meint er, seine Gedanken, seine Richtlinien. Das ist ein neuer Bund, den Gott mit dem Volk Israel machen möchte. Aber hier war es eben noch der alte Bund zur Zeit von Nehemia. Sie wollen diesen alten Bund, das Bund eben, der Bund, den Gott machte, durch die Richtlinien, die Weisungen, die Gott dem Volk Israel gab, wieder erneuern. Das ist wie eine Ehe, die Schwierigkeiten hat und in die Krise kommt und sie finden wieder zusammen, sie erneuern diesen Bund wieder und manche kommen ja fast wieder zu einem sogenannten Altar oder als Zeichen dafür, wir bestärken wieder dieses Versprechen, das wir einmal gemacht haben. Das machen manche, ja, einfach um diesen Bund wieder neu zu bestätigen. Das können auch wir tun. Wenn wir durch eine Krisenzeit gehen, der Bund mit Jesus. Wenn wir abgekommen sind vom Weg, diesen Bund wieder erneuern. Eins ist sicher, Gott hält sich an seinen Bund. Wir haben Zusagen in der Bibel, die wir zu uns reden lassen dürfen. Jesaja Kapitel 54, Vers 10 zum Beispiel, da steht, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Natürlich zuerst an Israel gedacht, aber auch für sein Volk, wir, die wir geistlich auch dazugehören. Oder Philipper 1, Vers 6, das Werk, das er in uns angefangen hat, wird er vollenden. Es ist wie ein Bund, ein Versprechen, das Gott mit uns macht. Wie erwiderte das Volk den Bund Gottes mit ihnen? Diese Vereinbarung. Ich habe schon erwähnt, es war nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern sie schrieben es auf. Sie versiegelten es. Vers 1. Sie schlossen wir einen festen Bund und schrieben es auf und ließen es unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln, eben wie eine Unterschrift. Oder Vers 30 steht, es hielten sich zu ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen, und kamen, um zu schwören und sich mit einem Eid zu verpflichten im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, zu leben, indem sie es hielten und nach allen Geboten, Rechten und Sitten des Herrn, unseres Herrschers, tun wollten. Sie schworen sogar mit einem Eid. Wie kann man es noch deutlicher machen? Konnten sie es halten? Nein, sie konnten es nicht halten. Kurze Zeit später geht Nehemia zurück nach Persien. Wir wissen nicht genau wann, wir wissen auch nicht, wie lange er fort war. Aber in der Einheit 6 werden wir merken, er kam zurück nach Jerusalem und hat, oh weh, mit Schrecken festgestellt, das Volk Israel hat wieder nicht sich dran gehalten. Und dann hat er wieder sie aufmerksam gemacht auf die Weisungen von Gott. Sie wurden wieder rückfällig. Wir Menschen haben eine Neigung zum rückfällig werden, zum lau werden, zum faul werden. Ja, das ist einfach die menschliche Neigung. Und auch wir Christen brauchen immer wieder mal eine kleine Erweckung, ein sich rückbesinnen. Deshalb kommen wir immer wieder zur Gemeinschaft. Wir gehen in den Hauskreis, wir beten miteinander, um eben das Feuer des geistlichen Lebens in uns wachhalten zu lassen. Deshalb sollen wir die Versammlungen, die Gemeinschaft immer wieder suchen. Jesus weist uns darauf hin, dass wir nicht schwören sollen. Unser Ja soll ein Ja sein, Nein ein Nein. Es geht eben um eine Herzenseinstellung, nicht nur um ein Lippenbekenntnis. Aber es kann hilfreich sein, auch manche Dinge aufzuschreiben, vielleicht auch Tagebuch zu führen, Gebete aufzuschreiben, hier eben was Schriftliches. Ja, das ist hilfreich. Manche schreiben ein gewisses Leitbild oder eine Lebensphilosophie von ihrem Leben. Schreiben sie auf. Das bin ich, ja, in Christus. Und das ist mein Anliegen. So hat mich Gott begabt. Dürfen wir gerne aufschreiben. Das hilft uns, das immer wieder mal anzuschauen und zu fokussieren auf das, was uns wichtig ist im Leben als Christ. So eine Erneuerung kann immer wieder stattfinden. Wir lesen von der Gemeinde zu Laodicea, Offenbarung Kapitel 3, Vers 17. Da steht, du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Im Schein, ja, haben sie gelebt. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor, sagt Jesus. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und bloß. Und da ist es wichtig, dass uns das Wort Gottes immer wieder wie ein Spiegel wieder vorhält, wer wir sind, wo wir gerade stehen. Und Gott schenkt auch in uns immer wieder eine Erneuerung. Er erneuert uns. Wir dürfen es zulassen und offen sein. In Kolosser 3, Vers 10, da sagt Paulus, und ziehet den neuen Menschen an, der erneuert wird. Ja, wir haben den neuen angezogen, sind durch den Heiligen Geist wiedergeboren zu neuen Menschen, aber er wird erneuert. Auch unser Leben als Christ soll immer wieder erneuert werden. Zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, schreibt Paulus, Kolosser 3, Vers 10. Und eben diese Erneuerung, die bewirkt etwas. Es war hier eine Hinwendung zu Gott, eine Sehnsucht nach den Richtlinien Gottes zu handeln. Und das hat sie zur Anbetung geführt, zum Gebet. Es hat sie zu einem großzügigen Lebensstil geführt. Weg vom Ich-Denken, ja, zu einem Du-Denken. Das haben auch Soziologen oder Psychologen herausgefunden. Das ist eine normale Reife der Entwicklung. Sollte es eigentlich sein, wenn man vom Ich zum Du geht. Wenn jemand nur an sich selber denkt und von sich selber eingenommen ist, das ist nicht Reife. Vom Ich zum Du. Wenn es zur Großzügigkeit hinübergeht, wenn wir anderen helfen können, wenn wir auch in der Gemeinde unterstützen können, vom Ich zum Du. Das bewirkt Erneuerung, das bewirkt der Heilige Geist. Und hier ging es um diese drei Dinge. Es ging um Ehe-Richtlinien. Da ging es um Mischehen. Das war im Alten Testament so eine Ordnung von Gott, damit das Volk Israel nicht sich beeinflussen lässt von anderen Göttern. Das war so eine Vorsicht, ein Schutz. Und es ging um Opfergesetze, Sabbat, eben den Tag wirklich auch zu halten, den Gott uns schenkt. Wir wissen, dass die Gesetze vom Alten Testament, wenigstens diese zeremoniellen Opfergesetze und so, das war ganz bestimmt für das Volk Israel. Aber trotzdem sind sie ein Schatten, ein Vorbild für uns, die wir als Christen leben. Und auch das Gesetz des Zehnten lesen wir hier. Da geht es darum, um das Prinzip, wie ich eben mit Hab und Gut umgehe. Das zeigt oder offenbart mein Vertrauen zu Gott. Und hier war das Gesetz damals, Kapitel 10, Vers 38, möchte ich noch lesen. In den Dörfern geben wir den Leviten den zehnten Teil vom Ertrag unserer Felder. Dabei soll ein Priester, ein Nachkomme von Aaron, anwesend sein. Den zehnten Teil dieser Abgaben sollen die Leviten in die Vorratskammern am Tempel unseres Gottes bringen. Das Volk und die Leviten werden dort das Getreide, den neuen Wein und das Olivenöl abliefern. In den Räumen werden auch alle Gegenstände für den Tempeldienst aufbewahrt. Außerdem haben dort die Priester, Torwächter und Sänger ihre Kammern. Wir wollen dafür sorgen, dass der Tempeldienst ausgeübt werden kann, so wie es vorgeschrieben ist. Also, das war ein simples Prinzip, das funktioniert hat, scheinbar. Das Volk soll den Leviten, die hatten ja kein Stück Land in Kanaan, sollen den Leviten den zehnten Teil von ihrem Ertrag bringen für den Tempeldienst, der wichtig war für die Gemeinschaft mit Gott. Und die Leviten sollten auch diesen Teil wieder verzehnten und dem Priesterfamilie geben. Das war scheinbar ein gutes Prinzip. Es ist die Frage, gilt der Zehnte heute noch? Ich möchte da ein bisschen aushöhlen. Es geht hier nicht um ein Gesetz, sondern bei dieser Angelegenheit ist es wichtig, weg vom Gesetz des Zehnten denken, hin zum Segen des Gebens zu erkennen. Wir sollen nämlich nicht mürrisch geben. Dort, wo wir unterstützen, dort, wo wir auch unsere Zeit geben, dort, wo wir uns einsetzen, sollen wir mit Freuden tun. Nicht mürrisch. Oh, ich muss und das sollte ich und weil es der Älteste verlangt oder gerne möchte oder... Nein, wir sollen es für Gott tun. Das ist ein wichtiges Prinzip. Paulus schreibt in Apostelgeschichte Kapitel 20, 35, stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Auch wieder Not erkennen und helfen. Wir können nicht alles tun, aber was ich tun kann, das will ich tun. Behaltet, schreibt er, die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Wir kennen dieses Wort. Geben ist seliger als Nehmen. Das ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Jesus drückt es in Matthäus 6, Vers 33 so aus, wenn ihr für ihn lebt, für Gott lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und längst habe ich die Geschichte von Willy Mast gelesen und da ist eine kleine Episode drin, die hat mich angesprochen. Nach dem Krieg war er unterwegs, Er ging nach Albershausen, sie haben ihn eingeladen, um eine Evangelisationswoche zu halten. Er hat dort das Evangelium gepredigt. Und da war noch eine erweckliche Stimmung. Durch die Not nach dem Krieg, Menschen sind zum Glauben gekommen. Und nach dieser Woche ging er mit dem Zug heim, er fuhr im Zug. Und im Zug war voll, er ist gestanden und da beim Fenster oder bei der Tür irgendwo hat er sich so überlegt, eigentlich wäre es schön, wenn ich diese Arbeit vollzeitlich machen könnte. Es hat so viel Not, so viele Bedürfnisse. Er hat es gesehen. Aber irgendwo limitiert, ja, aber ich sollte arbeiten, ich sollte meine Familie versorgen können. Und in diesem Dilemma, in dieser Spannung war er. Dann hat er so runtergeschaut, halb im Gebet, und dann hat er einen Umschlag gesehen. Einen rausgezogen, da stand sein Name drauf, aufgemacht. 100 D-Mark, war noch viel Geld damals, ja. 100 D-Mark drin, und dann stand ein Zettel, damit du noch mehr solche Evangelisationen durchführen kannst. Hat es reingesteckt. Danke, Herr. Das ist schon mal ein Hinweis für mich. Das war ein zweiten Umschlag, hat ihn auch rausgezogen, sein Name drauf. Und da stand ganz persönlich für deine Familie. Es war für ihn eine Bestätigung. Gott sorgt für den Dienst, er sorgt aber auch für meine Familie. Dann kam er, kurze Zeit später waren sie versammelt, ein paar Brüder zusammen, und da kam der Vorschlag von den anderen: Willi, würdest du als vollzeitlicher Evangelist einsteigen? War auch wieder eine Bestätigung für ihn. Gott, er wird auch sorgen. Auch nach dieser Kriegszeit, wo Menschen fast nichts haben, Gott wird sorgen. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Die Frage ist, wir geben es nicht eben einer Person oder einer Organisation, was wir geben, sondern wir geben es eigentlich wem? Wir geben es Gott. Und das soll unsere Einstellung sein. Wir stehen vor Gott, wir geben es Gott. Es steht nämlich in Sprüche 19, Vers 17, wer dem Armen hilft, jemand, der was bedarf, natürlich, wir geben es dem Armen, aber er leiht dem Herrn, und der Herr wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Interessantes Prinzip. Ich gebe es dem Armen, aber ich leihe es Gott. Und da wird es gute Zinsen tragen, wahrscheinlich. Wir investieren unser Guthaben ins Reich Gottes. Und da zu investieren, ist wie wenn man eben Gott Geld borgt. Gottes Mathematik ist eben ein bisschen anders als unsere. Wenn wir etwas weggeben, ist es logisch, haben wir es nicht mehr, denken wir. Bei Gott haben wir hingegen mehr. Dies wird in Sprüche 11, Vers 24 erwähnt. Wer großzügig gibt, wird dabei immer nicht ärmer, sondern reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Und Jesus sagt genau dasselbe. Er sagt, wenn ihr gebt, werdet ihr erhalten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt, in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Steht in Lukas Kapitel 6, Vers 38. Das sagt die Bibel, sagt Gott. Da werden wir ermutigt, einen großzügigen Lebensstil zu führen. Weislich zu handeln mit dem, was Gott uns gegeben hat. Aber so zu rechnen, wie Gott rechnet. Vielleicht kennt ihr den Mann William Colgate. Er ist da mit 16 Jahren als Azubi, hat er in einem Geschäft gearbeitet und die haben Seifen hergestellt. Und Gott hat ihm Weisheit und Geschicklichkeit geschenkt. Er hat gedacht, die Seifen, die kann man auch noch ein bisschen besser herstellen. Und so hat er seinen eigenen Betrieb angefangen und war sehr erfolgreich. Hat viel verkauft und das Geschäft ist gewachsen. Und da war ein Christ in der Stadt, er hat ihm gesagt, demnächst, William auch Christ, demnächst gibt es in der Stadt ein wohlhabender Seifenhersteller und das könntest du sein. Aber denke immer daran, dass diese Intelligenz von Gott kommt, indem du regelmäßig den Zehnten Gott gibst. War jetzt vielleicht wie eine Richtlinie, das tat er. Und er wurde immer erfolgreicher und er konnte immer mehr geben ins Reich Gottes. Und ein Wort hat ihn geleitet. Aus 1. Mose 28, Vers 20, da wird von Jakob geredet. Da steht, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn Gott mir beisteht und mich auf meiner Reise behütet, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und ich wohlbehalten zu meiner Familie zurückkomme, dann soll Jahwe mein Gott sein. Und hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes stehen. Von allem, was du mir gibst, werde ich dir treu den zehnten Teil geben. Interessant ist, dass das vor dem Gesetz war. Wir wissen von Abraham, der dem Melchisedek auch den zehnten Teil gab. Da war wahrscheinlich schon ein Bewusstsein vor dem Gesetz, dass es eine gute Richtlinie ist. Und ich vermute mal, dass es auch heute ein guter Anhaltspunkt ist für mich als Christ. Steht nur in 2. Korinther Kapitel 8 und 9 ziemlich viel vom Geben. Paulus schreibt davon, könnt ihr selber nachlesen. Da wird nicht auf den Zehnten Bezug genommen, sondern einfach ein Geber soll eben freudig geben. Er soll in seinem Herzen zur Erkenntnis kommen, was ich geben möchte. Und das will ich Gott geben mit Freuden. Jesus, er weist nur einmal ganz kurz darauf hin, als er im Gespräch mit den Pharisäern ist. Sie haben ja alles pingeligst, ja, eng genommen mit dem Gesetz. Und er schreibt, oder er sagt in Matthäus Kapitel 23, Vers 23, und er sagte, ihr sollt den Zehnten geben, ja, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Es ging ihm nicht um den Buchstaben, es ging ihm um Gerechtigkeit, um Liebe und solche Dinge. Aber er sagt den Zehnten, ja, warum nicht, sollte er weitergeben. Für mich ist das Prinzip des Zehntens wie Muttermilch des Lebens als Christ. Und das wurde mir schon als Kind so gelehrt. Wenn ich Taschengeld bekam, dann habe ich gewusst, ja, der zehnte Teil. Die Eltern haben für mich nicht Geld gegeben für die Sonntagsschule oder für irgendetwas, ja, zu unterstützen. Sie haben mich gelehrt, wir geben dir Taschengeld, aber du selber teilst es dann auf. Und so dieses lieb gemacht, das ist wie ins Blut gegangen und eigentlich ganz normal geworden. Das dürfen wir gerne einüben. Es hilft uns, wenn wir uns bewusst machen, wie töricht es ist, auf dieser Welt Güter anzuhäufen. Jesus, er weist immer wieder darauf hin. Und so können wir mit der richtigen Einstellung aus Liebe zu Gott mit Freuden Schätze im Himmel anlegen. Das ist ein biblisches Prinzip. Manche fragen ja, wo sie geben sollen. Paulus ergibt einen einfachen Hinweis, dort, wo du geistlich ernährt wirst. Aber auch dort, wo du Not siehst, darüber hinaus. Sei es dort, wo Christen verfolgt werden, wo du Not erkennst, darüber hinaus eben was zu geben, um Gottes Reich zu unterstützen. Wir haben heute von dem Bund gehört, ein Bund, den Gott mit seinem Volk machte, ein einseitiger Bund. Und so hat Gott mit uns durch Jesus Christus einen Bund gemacht. Und dieser Bund wird nie hinfallen. Unser Auftrag ist, dem zu vertrauen, dem Ja zu sagen, zu ihm zu kommen, in ihm zu leben. So hatte der Mensch damals eben bei Nehemia das Verlangen, diesen Bund wieder zu erneuern. Sie haben es schriftlich festgemacht, zurück zu Gott zu kehren. Das drückten sie in dieser Konsequenz aus. Wir wollen die Leitplanken Gottes ernst nehmen. Wir wollen nah an seinem Herzen sein. Wir wollen seine Gedanken ausleben, die er von uns möchte, seinen Willen tun. Ich tue es als Einzelner, aber wir tun es auch als Gemeinschaft. Und damit möchte ich nochmal schließen mit diesem einen Satz, den ich schon erwähnt habe. Ich bin nur einer, aber ich bin einer. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Was ich tun sollte, das will ich tun durch Gottes Gnade, die in mir wirkt. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, vielen Dank für diese Vorbilder in deinem Wort. Ja, das waren keine Helden, es waren normale Menschen, aber sie ließen sich von dir gebrauchen. Du hast sie erweckt. Du hast ihnen auch diesen Wunsch, dieses Anliegen gegeben, dass sie mit dir leben. Und dass die Umstände in ihrem Leben, wo Menschen abgefallen sind von dir, dass sie da als Vorbild vorangehen, dass sie prägen, dass Veränderung geschieht. Und wir kommen uns auch so hilflos vor oft, so alleine, als ob auch nichts geschieht. Schenk uns da immer wieder Geduld, Durchhaltevermögen, dass wir von diesen diesen Vorbildern lernen. Sie sind wie eine Wolke von Zeugen, die um uns sind. Und sie immer darauf hinweisen, dass wir mutig sind wie eine Esther. Dass wir auf Missstände aufmerksam machen wie ein Nehemia, ein Esra. Dein Wort hochhalten. Und dass wir in unserer Zeit auch Licht sind, Salz sind. Dazu schenkst du uns deine Kraft, deine Gnade, die in uns wirkt. Und so bitten wir dich, dass du uns diese Woche segnest, dass wir mit diesem Wort in diese Woche gehen, ermutigt sind, dass du in uns persönlich Veränderung schaffst durch deinen Geist, dass du Reue und Buße bewirkst und dass diese Veränderung auch zu den anderen Menschen geht. Danke, dass du mit deinem Segen mit uns bist. Amen.